Wer verdammt nochmal bin ich eigentlich? Ja, mein Name ist Matthias Küfner, aber das ist nur mein Name. Trotzdem stellt man oft den Namen irgendwie vorne weg und sagt wirklich, ja, das ist quasi die Identität oder sowas oder ja, die eigenen Titel, die Verdienste, die man so bekommen hat. Also ich meine, kann ich jetzt nicht vorweisen, aber den Doktor, den Professortitel, was man früher so gemacht hat oder was man so war, oder der Geheimrat, was es dann so gab. Das waren so die wesentlichen Sachen. Das, wer ist das quasi? Ja, aber ist das das, was uns ausmacht? Ist das unsere Identität? Ist das das Wichtige? Darüber möchte ich mit euch heute mal reden und auch über die Frage, inwiefern hat das Ganze eigentlich mit Neurodivergenz insbesondere zu tun? Wieso ist das da wichtig? Nun, natürlich ist es nicht nur bei Neurodivergenz wichtig. Natürlich ist es nicht nur bei Themen wichtig, die hier immer eine Rolle spielen in dem Podcast. Also wie gesagt, es geht hier viel um ADHS, Autismus, um so Sachen wie vielleicht auch Hochsensibilität, Hochbegabung, Dyslexie, andere Sachen. Es geht um komplexe posttraumatische Belastungsstörungen und einige weitere Dinge. Wir gucken uns das Ganze auch von philosophischer Seite an. Wir gucken es uns von anthropologischer Seite an. Ja, das ist dieses ganze Wildbeuterkonstrukt, was ich in einigen Episoden immer wieder aufgreife. Es geht aber auch um die Frage, ja, was ist eigentlich unsere wesentliche Rolle in der Gesellschaft? Weil Gesellschaft ist wahnsinnig wichtig. Diese ganzen Dinge, die wir da haben, spielen vor allem im sozialen Konstrukt eine Rolle. Also und gerade in dieser Frage, wie müssen wir in dieser Gesellschaft eigentlich funktionieren? Also der Homo Funktionalis, das funktionale Zahnrädchen in der Gesellschaft, was eine gewisse Rolle erfüllen muss. So ein Zahnrad muss da halt irgendwie reinpassen. Ja, wenn das irgendwie anders geformt ist, es passt nicht in dieses Konstrukt der Gesellschaft hinein. Ja, tut sich das Zahnrad schwer, das verschleißt vielleicht schneller, aber dieses ganze Getriebe kommt in Stottern und wer ist schuld? Das Zahnrad ist schuld. Na klar, also ich meine, die Maschinerie kann doch nicht schuld sein hier, ist doch klar. Ja, aber vielleicht ist die Maschinerie vielleicht auch auf eine gewisse Weise gebaut, die halt manche Zahnräder halt einfach nicht sinnvoll ja aufnehmen kann, aber vielleicht auch einfach deren Potenzial nicht nutzt. Könnte man jetzt auch mal so sehen. Oder was passiert aber eigentlich, wenn wir quasi als ja, Teil der Gesellschaft, als Zahnrad da drin irgendwie zu funktionieren versuchen? Ja, ich meine, es gibt die eine Möglichkeit, dass du natürlich dir einen entsprechenden Platz suchst. Also wo in diesem Gesamtmaschinerie könnte ich denn sinnvollerweise hinpassen? Ja, nicht jeder kann sich das ganz frei immer aussuchen. Nicht jeder schafft es da wirklich ein passendes Plätzchen zu finden. Manchmal gerät man halt auch einfach an Stellen, wo halt ein Zahnrad gebraucht wird und du bist halt gerade frei. Also sei es halt, du bist halt arbeitssuchend und kriegst dann irgendwo einen Job. Bist froh drum, da überhaupt einen Job zu kriegen, weil, ja, du sollst ja auch arbeiten. Du musst ja auch fleißig sein für die Gesellschaft, um dich da drin zu rechtfertigen, um deine Existenz zu rechtfertigen. Da ist ja das Konstrukt dabei. Also wenn du nicht fleißig funktionierst und richtig funktionierst in der Gesellschaft, dann ist ja eine Annahme quasi, dass deine Existenz ja dann quasi in Frage gestellt ist. Was ein ganz krasses Konstrukt ist. Es wird halt davon abgeleitet, dass man sagt, ja, aber früher in der Wildnis, da hättest du ja auch nicht einfach so überlebt, da musstest du ja auch funktionieren. Ja, das stimmt. Da hattest du allerdings auch ein bisschen mehr Freiheitsgrade, wie du funktionieren konntest und wie du auf verschiedene Weise dort deinen Platz finden konntest. Also gerade in diesen freien, also bei den Wildbeutern in diesen Kleingruppen gab es wahrscheinlich eine ganz andere Sozialstruktur, kaum Hierarchien, dafür halt wirklich ein sehr kreatives und sehr verantwortungsvolles Miteinander. Das heißt, damals, diesen Kleingruppen, war nach allem, was wir aus der Anthropologie wissen, oder halt auch aus wirklich ja irgendwelchen Urvölkern noch ein bisschen ableiten können und da erforschen können, da waren wahrscheinlich Aspekte viel wichtiger, wo der ganze Clan, die ganze Gruppe sich sehr stark verantwortlich gefühlt hat für ihre ganzen Mitglieder. Das hatte sicherlich auch irgendwo Grenzen. Das heißt, hattest du dort einzelne Mitglieder vielleicht, die wirklich was gemacht haben, was für die Gruppe nicht in Ordnung war, konnte das vielleicht genauso zum Ausschluss führen. Es gab aber halt erstmal ein starkes Bedürfnis, füreinander zu sorgen. ohne dass es von außen Druck gab, ohne dass es zwingend irgendwie Regeln gab, ohne dass es jemanden gab von oben, der gesagt hat, wenn du nicht gescheit funktionierst, dann Strafe oder sonst was. Sondern es war einfach eher dieses proaktive Gefühl, sich füreinander irgendwie einbringen zu wollen und einbringen zu können auch. Entsprechend der Leistung, die man jeweils halt bringen konnte. Und die konnte ja sehr unterschiedlich sein an der Stelle. Also jeder hat vielleicht so seinen Beitrag auf seine Weise versucht zu leisten. Und dann musste halt die Gruppe insgesamt halt funktionsfähig sein, um zu überleben. Ansonsten ist so eine Gruppe vielleicht auch tatsächlich mal irgendwo ausgestorben. Die ist aber in Verantwortung miteinander, wenn quasi untergegangen oder hat halt überlebt. Ja, das mag jetzt auch in den verschiedenen Gruppen irgendwie ein bisschen anders gewesen sein. Da gab es wahrscheinlich viele verschiedene Sozialstrukturen und Konstrukte. Das kann man nicht pauschalisieren. Es gibt nur gewisse Hinweise, dass diese Tendenzen halt da wären. In unserer Gesellschaft ist es jetzt wichtiger, dass man wirklich in dieser Gesellschaftsgesamtstruktur halt ein funktionsfähiges Zahnrädchen ist, was halt einer gewissen Norm entspricht, wo alle halt gleichermaßen einer eher von oben gegebenen Aufgabe folgen auf eine bestimmte Weise. Ich habe das immer wieder an verschiedenen Stellen angesprochen. Und ein Aspekt davon ist jetzt halt, dass man auch sich in diese Rolle einfügt, die einem halt die Gesellschaft zuteil werden lässt. Das heißt, ein Stück weit kann man selber steuern, man kann versuchen, den passenden Beruf zu finden, die passende Nische, man kann sich vielleicht versuchen, selbstständig zu machen und dort vielleicht eigenverantwortlich zu gestalten. Du kannst versuchen, als Einsiedler irgendwo zu leben. Du kannst auch versuchen, halt in einem großen Unternehmen, in einer Agentur halt irgendwie zu bestehen, indem du dort halt gegen andere quasi kämpfst. Das ist ja das Perfide dabei. Dieses Funktionieren in der Gesellschaft hat ja oft auch ein sehr starkes Gegeneinander, ja, wie wir es heute haben. Also in dieser eher neurotypischen Gesellschaft hast du, wenn du es jetzt in so Kanzleien, Agenturen und so weiter anguckst, oft ein Gegeneinander. Da wird um den eigenen Vorteil, um den eigenen Status, die eigene Hierarchie, den eigenen Machtfaktor, den eigenen Geldsegen quasi gekämpft, indem man sich gegenseitig die Aufträge wegschnappt oder Dinge da macht oder sowas. Eigentlich als Konstrukt eines sozialen Miteinander, also einer Gruppe, die zusammen am gemeinsamen Wohl interessiert ist, eigentlich widersinnig, also eigentlich ein Rückschritt. Das war früher wahrscheinlich bei den Wildbeutern deutlich besser. Die haben nicht so stark gegeneinander gearbeitet oder gekämpft in der kleinen Gruppe. Das ist nicht effizient, könnte man sagen. Diese ganzen Sozialbereiche spielen aber letztlich eine Rolle. Du musst dich irgendwo in der Gesellschaft positionieren, du musst dich bewähren und du bist stark durch das geprägt, was die Gesellschaft von dir von außen verlangt, erwartet, was sie dir an Rolle, an Aufgabe gibt. Und du versuchst, dich dem auch ein Stück weit unterzuordnen, um in der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Das passiert auf verschiedene Weise quasi. Und gerade jetzt Wildbeuter, Neurodivergente, also da gibt es eine genetische, ungefähre Zuordnung, dass da viel daherkommt. Die sind auch nochmal besonders drauf aus, in dieser Gesellschaft auch akzeptiert zu werden, weil sie eben mit diesem Verantwortungsgefühl stärker kommen. Das ist ein Geben und Nehmen. Das heißt, sie wollen quasi diese soziale Akzeptanz auch nochmal stärker, wollen da auch gesehen werden in dem, was sie tun, einbringen können, machen, in den Bedürfnissen, die sie haben und so weiter und sind dafür aber auch bereit, halt viel Eigenengagement zu geben, wo es nicht um die direkte Entlohnung geht, wo es Neurodivergenten in vielen Berufen gar nicht so sehr darum geht, zu sagen, ja, aber dafür kriege ich Geld. Ich will mehr Geld, weil ich mich hier mehr einbringe oder sowas, sondern es vielleicht eher darum geht zu sagen, hey, das ist eine geile Aufgabe, die nutzt der Firma, die nutzt der Sache, die nutzt ja meinem Clan quasi, hey, das ist toll, da bringe ich mich jetzt ein, ich habe diese Fähigkeiten, also nutze ich sie, bringe ich sie ein, das hilft anderen, ich mache es für andere, das hilft irgendwie an der Stelle. Ja, und im Sozialbereich hast du wahnsinnig viele Neurodivergente und das funktioniert nur deshalb eigentlich. Und das ist seltsam, könnte man ja sagen, dass gerade dort eigentlich nicht so richtig viel Geld bezahlt wird. Warum? Wenn es doch angeblich quasi in unserer Gesellschaft so wichtig ist, quasi Leute mit Geld zu locken und mit Strafe quasi zu bedrohen, damit sie funktionieren. Das sind aber Konstrukte, die sind eher neurotypisch. Die kommen eher wirklich aus dieser Zeit der sesshaften Menschen, aus der genetischen Veranlagung heraus. Gerade Leute, die es aus Herzblut machen, aus eigenem Engagement, aus ihrem eigenen Verantwortung heraus, die musst du halt nicht so stark mit Geld locken. Die haben ein Eigeninteresse dran, dass das funktioniert. Die wollen das, die nehmen sich diese Aufgabe an, die identifizieren sich damit. Und Ja, was bedeutet das jetzt für irgendwelche gut bezahlten Manager? Warum kriegen die so viel Geld? Warum müssen die so viel Geld kriegen? Wären es Leute, die sich quasi für die Firma, für die Aufgabe, für das gemeinsame Ziel dieser Firma total stark engagieren und da mit Herzblut bei der Sache sind, bei der Stange gehalten werden, dann wäre Geld für die optional. Ja, die würden vielleicht trotzdem Geld kriegen, aber keine so exorbitant höheren Beträge von mehreren Millionen zum Teil. Wo du sagen kannst, wie rechtfertigt sich das gegenüber der Leistung von einer Pflegekraft irgendwie, die sich da aufopfert und arbeitet? Diese Diskrepanz beim Lohn lässt sich nur dadurch erklären, dass man sagt, der Manager muss halt durch Geld bei der Stange gehalten werden, weil er identifiziert sich nicht damit. Das ist jetzt hart gesagt, aber ist ein psychologisch durchaus untersuchter Fakt. Ja, gibt's Ausnahmen, gibt's Grauzonen, gibt's verschiedene Bereiche. Nicht jeder, der Manager auf seinem Titel stehen hat oder sowas, fällt da gleichermaßen drunter. Es gibt ja unterschiedlich strukturierte Firmen, unterschiedlich große und so weiter und so weiter. Aber dieses Grundprinzip, dass du quasi irgendwo einen Anreiz schaffen musst für Leute, entweder indem du sie mit Strafe bedrohst oder mit, ja, was Positivem, einer Belohnung, Zuckerbrot und Peitsche, aber es kann ja auch einfach eine sinnvolle Arbeit sein. Das ist auch eine Form von Anreiz für viele Leute und gerade für Neurodivergente halt nochmal ein besonderer Anreiz, gerade sich für andere zu engagieren, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, gemeinsam an einer Sache zu machen, gemeinsam erfolgreich zu sein, also für die Firma, für ein Produkt, an das man glaubt, irgendwie, dem man einen Sinn gibt, wo man sagen kann, das ist etwas Sinnvolles für die Menschen im Leben oder sonst was. Das kann alles ein Motivator, ein Anreiz sein. Fehlt das aber alles, musst du es halt mit was anderem kompensieren. Ja, mit Strafe. Ja, für Führungskräfte schwierig, die würden vielleicht einfach verschwinden, ist zumindest die Unterstellung. Also musst du sie halt einfach mit Geld da bei der Stange halten. Immer so die ordentlich füttern quasi mit, damit sie dann irgendwie auch nicht ihr Interesse verlieren. Ja, und die spannende Geschichte ist jetzt, wodurch identifizierst du dich? Wer bist du? Und machst du halt Dinge deshalb, weil du halt viel Geld bekommst, weil du in der Hierarchie steigst, weil du einen bestimmten Titel bekommst, weil du vielleicht auch eine bestimmte Jobbeschreibung hast, dann ist das möglicherweise das, woraus sich deine Identität bildet. Bist du sehr erfolgreich, kannst du bestimmte Sachen besonders gut und dergleichen, identifizierst du dich möglicherweise darüber. Bist du sehr fleißig, sehr ordentlich, vielleicht ist es das, aber die Frage ist ja tatsächlich, jetzt so im Rückblick auf dein Leben, so ja, gegen Ende deines Lebens blickst du vielleicht darauf zurück und musst dir die Frage stellen, wer war ich eigentlich? Bin ich zufrieden damit? Oder auch die Frage, ja, was würde vielleicht mal auf deinem Grabstein stehen? Steht da immer, er war immer sehr fleißig und ordentlich, er kam nie zu spät. Er war ein Top-Manager und hat den größten Unternehmensgewinn erzielt. Steht das auf dem Grabstein drauf? Ist das das, woran sich die Leute dann erinnern? Selten, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das ist vielleicht in so einer Rede am Ende manchmal noch. Aber das ist irgendwie nicht das, worauf es den Leuten wirklich ankommt normalerweise. Und insofern muss man sich auch selber die Frage stellen, eigentlich will man sich darüber auch in seinem Leben identifizieren? Ist das das Entscheidende? Ist das das, was einen bei der Stange hält, was man anstreben muss, was man macht? Da ist es dann oft eher so, naja, wie wurde man von anderen gesehen? Also wurde man da als jemand Liebenswertes, Wertvolles gesehen vielleicht? Wurde man da anerkannt? Bekommt man die Wertschätzung von anderen? Und tatsächlich sind das oft die Faktoren, die ja gern so erstmal vergessen werden, aber die eigentlich dann wesentlich maßgeblicher sind. Welche Rolle möchte man in seinem sozialen Umfeld irgendwie einnehmen? War man ein liebender Elternteil? War man fürsorglich quasi seinen eigenen Eltern gegenüber? Oder hat man sich engagiert in der Gemeinschaft? War man da irgendwie anerkannt für bestimmte Sachen? War man fair zu anderen und gerecht? Hat man anderen auch Aufmerksamkeit zuteil werden lassen oder war man selbstlos an irgendeiner Stelle, könnte ja auch sein. Das ist nichts, wofür normalerweise jemand ausgezeichnet wird oder ach, er war sehr selbstlos und dann kriegt er eine Gehaltserhöhung. Das passiert nun mal nicht. Oder ah, war sehr selbstlos, ja, dann soll er hier irgendwie in der Hierarchie aufsteigen, irgendwie Ja, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen eher so rücksichtslose Typen oder sowas, die halt dann irgendwie möglichst viel Unternehmensgewinn hier irgendwie. Das ist das, was die Aktionäre hier wollen. Ja, also das ist eine gewisse Diskrepanz, die da oft schon da ist. Aber trotzdem sind das Sachen, die für uns oft wichtiger sind. Trotzdem können das alles Dinge sein, über die wir uns identifizieren und wo wir uns ein Stück weit auch aussuchen, worüber uns wir identifizieren wollen, was wir vielleicht erreichen wollen im Leben. Und zu oft bleibt es aber halt an irgendwelchen Stellen hängen, wo wir im Außen versuchen, etwas darzustellen und wo wir uns stark auch in dieser Außenwahrnehmung selber wahrnehmen. Also ich vergleiche das immer damit, du gehst in einen Raum rein, wie erlebst du das? Wie erlebst du dich und wie überlebst du die ganze Situation? Ist es eher so, dass du sagst, hey, ich bin hier quasi, ich stehe ruhend in mir, ich habe diesen Raum um mich herum und vielleicht beherrsche ich den Raum oder ich fühle ihn oder begreife ihn quasi und von mir ausgehend nach außen quasi ist meine Wahrnehmung aus einer Ego-Perspektive heraus ja gegenüber den ganzen Leuten und der Gesamtsituation. Ist es das? Oder ist es eher so, dass du reingehst und sagst, oh Gott, die gucken alle auf mich oder wie betrachten die mich oder wie sehe ich aus? Sehe ich gut aus? Ist meine Kleidung ordentlich oder bin ich gut frisiert oder wie nehmen die mich wahr? Nehmen die mich als unsicher wahr? Und du dich quasi durch die Augen der anderen betrachtest. Also du unterstellst oder baust ein Modell davon auf, ein Konstrukt davon auf, wie andere dich wahrnehmen, dass sie dich vielleicht überhaupt wahrnehmen oder gar nicht wahrnehmen oder als was sie dich wahrnehmen und versuchst in diesem Konstrukt, was du im Kopf aufbaust, also in dieser vorgestellten Wahrnehmung durch andere, versuchst du jetzt zu funktionieren. Versuchst ein, ja, dir angemessen wirkendes Bild zu ergeben. Du versuchst andere quasi zu beeindrucken. Du versuchst anderen etwas darzustellen. Und das ist völlig in Ordnung, wenn du im Theater bist und da auf der Bühne stehst, als Schauspieler oder im Film oder sowas. Ja, wenn du eine bestimmte Rolle darstellst, vielleicht auch noch, wenn du im Beruf irgendeiner bestimmten Stelle bist und halt irgendwo repräsentierst oder eine bestimmte, ja, dann nimmst du diese Rolle ein, ist okay. Ein Stück weit zumindest. Das ist aber halt die Frage, ob du daraus ständig im Alltag halt deine Identität halt formst und das, was du bist und sein willst oder wie du dich selber begreifst. Und da kann es halt sehr schwierig werden, wenn du dich halt ständig in der empfundenen Außenwahrnehmung halt begreifst, weil du damit halt einen äußeren Bereich die ganze Zeit bedienst, also eine, ja, eher Hülle quasi halt formst um dich herum. Und das ist dann genau der Aspekt, den wir halt auch kennen als maskieren. Ja, du, so ähnlich wie halt der Schauspieler im Theater halt eine Maske trägt oder eine Rolle quasi darstellt. Passiert das halt auch vielen Autisten, Autismus-Spektrum, kann aber auch mit ADHS oder anderen Sachen passieren. Warum passiert das da stärker? Naja, du bekommst im Laufe deines Lebens immer wieder Rückmeldungen, dass vielleicht halt irgendwas nicht ganz so angemessen ist. Du merkst, dass du nicht die soziale Rückkopplung bekommst. Dir ist es aber sehr wichtig, da angebunden, anerkannt zu sein. Du versuchst dich da auch positiv einzubringen, brauchst aber die Rückkopplung durch andere. Du willst wissen, ob du für dein soziales Umfeld, für deinen Clan auch nützlich bist, weil du fühlst dich dem gegenüber verantwortlich. Du versuchst da drin sinnvoll funktionieren zu können und justierst dich jetzt danach quasi, was für Rückmeldungen du bekommst. Ob andere sagen, hey, das ist aber gut, dass du es gemacht hast. So wie früher vielleicht die Wildbeuter, die durch die Gegend gezogen sind, die waren nicht sesshaft. Und du hattest die tolle Idee irgendwie, während die anderen hier jetzt ein Feuer an einem temporären Lagerort machen oder sowas irgendwie, loszugehen und ja zu gucken, ob du ein paar Beeren oder Pilze sammeln kannst oder sowas, was du in der Umgebung findest und kommst zurück und willst von den anderen vielleicht die Anerkennung sagen können, ach, das ist eine gute Idee, du hast die Sachen gefunden oder schön, dass du gesucht hast danach und dann sagst du, ah, ich habe mich wohl richtig verhalten. Bekommst aber die Rückmeldung, ja, wo warst du denn irgendwie? Wir haben dich gesucht, wir hätten dich hier gebraucht. Merkst du, oh Mist, ich habe enttäuscht quasi. Ich habe andere enttäuscht. Die hätten mich gebraucht, ich habe mich nicht gut verhalten, also muss ich mein Verhalten anpassen. Hast du starke Denkweise aus dieser Eigenverantwortung heraus, dass du dich quasi in der Wahrnehmung durch andere begreifst? Wie nehme ich die anderen wahr? Bin ich für andere auch nützlich? Das ist dir wichtiger an der Stelle. Das ist ein wesentlicher Identitätsfaktor. Nicht, wie anerkannt bist du, welche Macht hast du, wie viel, ja, eigene Ressourcen hast du quasi gesammelt gegenüber den anderen? Wie sehr hast du dich gegenüber den anderen durchgesetzt oder sowas? Sondern eher so dieses, naja, wir arbeiten proaktiv, gemeinsam, kooperativ zusammen eigentlich in einer Verantwortung aus uns selbst heraus den anderen gegenüber und brauchen dafür aber auch die Rückkopplung quasi. Erfüllen wir das quasi sinnvoll gut oder müssen wir unsere Eigenverantwortung halt versuchen, anders umzusetzen? Ja, das kann ich nur dann. Ich kann Eigenverantwortung anderen gegenüber nur dann gut umsetzen, wenn die mir entsprechend auch bestätigen, wo ich für sie hilfreich oder für die Gruppe hilfreich war und wo das vielleicht nicht der Fall ist. Und das nehme ich dann aber auch sehr, ja, dankbar, aber halt auch sehr geflissentlich halt an. Also ich lege da viel Wert drauf. Bekomme ich jetzt aber keine Rückmeldung von anderen. Also ich bringe mich ja an vielen Stellen ein, versuche Dinge zu tun, bekomme aber keine Rückmeldung. Die ignorieren mich. Was bedeutet das für mich? Na, ich scheine wohl nicht nützlich zu sein an den Stellen. Es ist wohl mehr oder weniger irrelevant, was ich gemacht habe. Also muss ich vielleicht suchen, wie ich an irgendwelchen Stellen nützlicher sein könnte oder muss sie halt fragen und muss wirklich halt sagen, hey, wie findest du das? Hey, guck mal, ich habe hier was gemacht. Ist das okay für dich? Oder wie findest du denn das? Oder findest du nicht auch irgendwie? Was passiert im Kontext mit Neurotypischen? Dann gehst du auf den Keks. Du hast Geltungssucht. Du willst ja quasi hier Anerkennung durch andere. Du willst in der Hierarchie aufsteigen offensichtlich, indem du immer irgendwie dich in den Vordergrund spielst und sagst, was du alles Tolles machst oder sonst was. Ja, nein, ich möchte verstehen, ob es sinnvoll ist, was wir hier gemeinsam machen. Anderes Begreifen quasi deiner Rolle, deines Umgangs, deiner Verantwortlichkeiten. Neurotypische arbeiten halt lieber, und wir machen ja mal Schubladen auf, ja, ich mache hier ganz kategorische Schubladen auf, die so nicht existieren. Das ist ein Stück weit überspitzt und übertrieben. Wir haben ja eigentlich ein großes Kontinuum, mehrdimensional, es sind eher statistische Tendenzen, die ich aber halt sehr stereotyp beschreibe, um es deutlich zu machen. Und Neurotypische versuchen halt eher, über sehr formale Aspekte halt irgendwie zu agieren. Sagen kann, was sind formale Kriterien, die ich hier korrekt erfülle, weil diese größere Gesellschaft eben nicht mehr so stark aus diesem persönlichen Kontakt heraus funktioniert, nicht mehr so stark aus diesem, wie mich die anderen jeweils individuell als Person wahrnehmen und miteinander, also weil wir sind einfach zu viele, wir können uns alle gar nicht so wahrnehmen, wir können auch nicht alle ständig neu ausjustieren, wie wir quasi sinnvollerweise miteinander kooperieren können. Diese feine Abstimmung im Team oder sowas, die da ständig erfolgt, das ist gar nicht möglich. Also arbeiten wir nach größeren Konstrukten, formalen Konstrukten, die hierarchisch von oben vorgegeben werden. Da funktionieren wir dann drin quasi. Und das ist an sich schon mal eine ganz schwierige Geschichte. Wie finden sich dann Neurodivergente in diesem hierarchischen Konstrukt wieder, was ihnen halt oft keine ausreichende Rückmeldung gibt, keine direkte, sinnvolle Rückmeldung gibt, sich an Formalien orientiert, die weniger oft mit diesen Sachaufgaben zu tun haben, die weniger in Vordergrund stellen, wie funktionieren wir denn gut in irgendeiner Sache zusammen, um ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Aufgabe irgendwie in Angriff zu nehmen, sondern die halt stark einfach dieses, nee, hast du formal deine Arbeit abgeleistet? Warst du pünktlich? Warst du hier ordentlich an den Stellen? Hast du die Aufgabe so erledigt, wie man es dir gezeigt hat? Das sind die Aspekte, die auf einmal eine Rolle spielen. Und da ist dann halt ein Aspekt davon, zu sagen, nee, wenn du keine Rückmeldung kriegst oder sowas, dann hat's wohl gepasst. Und ansonsten wirst du halt kritisiert und zurechtgewiesen. Kann auch sein. Ja, aber dir fehlt diese Ankopplung oft. Und dir fehlt auch die positive Ankopplung an der Stelle oft, die du aber eigentlich brauchst, um eigenverantwortlich dich gut einbringen zu können. Das ist ein anderes Abstimmungsverhalten quasi, was da mit den Vordergrund gelegt wird. Gleichzeitig tun sich halt Neurotypische wiederum halt damit schwierig, wenn sie halt diese Abstimmung vielleicht halt von dir bekommen und ständig irgendwas gesagt kriegen. Die tun sich vielleicht schwer damit, irgendwie Lob anzunehmen an manchen Stellen. Sagen, was lobst du mich denn hier jetzt rum? Willst du mich verarschen oder so? Also ich hatte solche Situationen tatsächlich schon. Wenn du Menschen lobst, die das so nicht gewohnt sind aus ihrem sonstigen Arbeitsumfeld, die fühlen sich verschaukelt. Weil das seltsam ist. Also die denken quasi, du meinst es ironisch oder sarkastisch an irgendeiner Stelle. Du meinst es eher als Kritik oder sowas, weil sie es gewohnt sind quasi, dass wenn etwas kommt, es Kritik ist und wenn nichts kommt, dann war es okay. Also es gibt den Spruch im Bayerischen irgendwie, nicht, er ist jetzt klarer deutsch formulierte, nicht geschimpft ist gelobt genug. Das drückt es ungefähr aus. Aber gleichzeitig formen wir natürlich unsere Identität daraus. Also welche Rolle wollen wir denn einnehmen? Was wollen wir erreichen? Was wollen wir denn darstellen im Leben? Und da ist halt oft dieses Miteinander, dieses Soziale oder sowas für Neurodivergente viel wichtiger nochmal als für Neurotypische. Neurotypische definieren sich gerne in dem Äußeren, in diesen Hierarchien, in diesen Bezeichnungen, in dem, wie sie formal quasi sich in dem System etablieren und funktionieren. Wie viel Macht sie aggregieren, wie viel Ressourcen sie vielleicht aggregieren und so weiter. Also in dem, was auch viel Gegeneinander in der Gesellschaft bedeutet, wie sie sich quasi in diesem Gegeneinander der Gesellschaft positionieren konnten. Ja, ich habe es geschafft, durch Tricksereien und geschickte Manipulation einen lukrativen Job zu bekommen, den ich auch mit entsprechend Ellenbogen gegen andere verteidigt habe, indem ich deren Fehler und so weiter zu meinen Gunsten genutzt habe und habe jetzt 5 Villen, 18 Sportwegen und so weiter und so weiter. Dann ist das etwas, über das sich manche Leute identifizieren. Bei Neurodivergenten ist das seltener der Fall. Aber gleichzeitig landen sie oft in einer gewissen Sinnkrise, weil sie ja im Äußeren sich auch an dem orientieren, wie andere das machen. Ja, du orientierst dich als Neurodivergenter stark an anderen, wie ich es erwähnt habe. Du versuchst stark quasi da zu funktionieren in diesem System, aber versuchst es halt mit deinen Methoden, die halt von früher aus kleinen Clans, aus kleinen Gruppen kommen. Und landest jetzt bei komischen Konstrukten. Also du landest unter Umständen halt genau bei dem Ding, dass du versuchst halt zu simulieren oder zu emulieren halt, wie andere das so machen. Du guckst dir das bei denen ab und sagst, die sind offensichtlich irgendwie anerkannt. Das scheint irgendwie so zu sein, wie man das macht, wie das gehen muss und so weiter. Und dann muss ich das auch irgendwie so machen. Aber es entspricht dir gar nicht. Dir ist das vielleicht gar nicht so wichtig. Die sind Hierarchien gar nicht so wichtig, aber du musst das halt irgendwie machen oder sowas. Und dann ist es sowas Fremdes, was du dir quasi so überstreifst quasi. Also du lebst quasi ein fremdes Leben, ein fremdes Konstrukt, eine fremde Rolle an der Stelle und machst das aber dann gleichzeitig damit halt immer stärker zu deiner Identität, die dich aber nicht wirklich in deinem Inneren erreicht oder ausfüllt. Das heißt, es bleibt eine leere Hülle außen herum, ein formales Konstrukt, was nicht mit dir in deinem Inneren irgendwie andockt oder verkoppelt. Und das ist ein häufiges Problem, dass du immer stärker quasi aus einer von außen empfundenen Identität heraus agierst, dass du immer stärker quasi so eine Hülle aufbaust. Und das, was ich in der vorhergehenden Folge mal erwähnt habe, also wo es darum ging quasi, dass Eltern manchmal ihre Kinder ablehnen oder sie als falsch bezeichnen oder auch als böswillig bezeichnen, wo Kinder halt versuchen, für ihre Eltern und für die Liebe ihrer Eltern und für die Beziehung mit ihren Eltern halt alles zu geben, die nicht zu enttäuschen, dort zu funktionieren. Da habe ich ja auch ein ganz starkes Konstrukt quasi, dass ich von außen, aus diesem Äußeren heraus quasi, also für das, wie andere mich sehen wollen quasi, da ist meine Identität, das ist mein Ziel, das ist das Versuch, wie ich zu sein, aber gleichzeitig mich wahrnehme, dass ich da drin versage. Und da sind wir halt in dem Themenkomplex halt, Trauma, komplexe posttraumatische Belastungsstörungen, also insbesondere halt auch aus der Kindheit und aber kann auch später im Leben halt vorkommen. Versuche aus dem Äußeren heraus zu funktionieren und nehme aber gleichzeitig als Identität wahr, ich funktioniere nicht richtig. Ich bin nicht richtig. Und dann passieren interessante Konstrukte. Also da haben wir sowas wie Rejection Sensitivity. Das will ich auch mal in der Episode nochmal genauer aufgreifen, aber im Prinzip dieses, ich erwarte eher die Kritik, ich erwarte eher mein Versagen, weil es ist Teil meiner Identität geworden, dass ich versage, dass ich andere enttäusche, dass ich nicht ausreichend bin. Also erwarte ich das schon von anderen, bin auch bereitwilliger dabei, sowas anzunehmen, also auch in der Konstruktion für die Zukunft anzunehmen. Jemand sagt mir, wir müssen reden. Lass uns morgen mal einen Termin machen. Wir müssen mal einige Dinge dringend besprechen. Was nimmst du an? Ist es wahrscheinlich Kritik an mir, weil ich bin ja der Fehler. Ist ja Teil meiner Identität. Es geht aber vielleicht um was ganz anderes an der Stelle. Trotzdem kann diese Annahme dazu führen, dass du die Kritik an dir selber schon vorwegnimmst, um einen Teil der Kontrolle wiederum zu erreichen. Also du schon sagst, ja, ich weiß ja, ich habe wieder an vielen Stellen versagt und tut mir leid, also bevor wir jetzt da irgendwie einsteigen, ich gebe es ja gleich selber zu. Imposter-Syndrom ist auch so ein Ding, also dass du im Prinzip das Gefühl hast, du würdest gar nicht irgendwo genügen in einer Position auf einer bestimmten Stelle oder sowas und deswegen halt schon annimmst quasi, dass ja du eigentlich hier ein Versager bist, du gar nicht die Qualifikationen hast oder die Kompetenz hast oder sowas, du deine ganzen Fähigkeiten vielleicht auch selber geringschätzt, weil du nicht die Rückmeldung von außen bekommen hast, die du eigentlich bräuchtest als Neurodivergenter. Deswegen gar nicht aus diesen positiven Aspekten heraus deine Identität geformt hast, sondern nur aus den negativen Aspekten, aus der Kritik, oder weil du vielleicht wirklich wo angeeckt bist ab und zu, weil du vielleicht als Zahnrad nicht reingepasst hast. Und dann gehst du davon aus, ja, die dürfen mich nur nicht erwischen. Ich bin hier sowieso nur, weil die noch nicht realisiert haben, dass ich eigentlich gar nicht so toll bin. Ich bin nur wegen, weil hier formal quasi doch irgendwie einigermaßen gut aussehe. Und das Spannende ist dabei, dass man damit völlig falsch meistens einschätzt, wie gut die anderen sind. Dass die oft noch weniger vorzuweisen haben, aber dass die halt ihre Identität nach außen halt, also von sich nach außen gebaut haben, viel stärker darstellen, mit sehr mehr Selbstwert quasi halt auch einfach da schon mal in die ganze Sache reingehen. Und man eigentlich von der Kompetenz und so weiter vielen vielleicht sogar überlegen ist, aber sich selber halt zu stark zurückstuft aufgrund dieser Rückmeldung, auf dieser von außen empfundenen oder angenommenen Sicht, die andere auf einen haben. Ja, dann ist man vielleicht so weit und sagt wirklich, ja, ich bin eh dafür, ich kündige jetzt lieber selber, bevor die mir da irgendwie draufkommen oder sowas, weil es hat ja eh keine Zukunft irgendwie. Irgendwann merken sie es ja doch irgendwie, dass ich das ja gar nicht hier richtig kann. Das ist Imposter-Syndrom. Also Betrüger quasi, also der sich da irgendwo eingeschlichen hat und irgendwie halt jetzt formal eine Rolle bekleidet, aber die er gar nicht hat. Ja, diese ganzen Aspekte, es gibt noch viel mehr. Ich werde auch, denke ich, nochmal wieder drauf zurückkommen müssen oder sowas, weil ich das heute gar nicht alles gefasst kriege. Die können dazu beitragen, dass man halt ein sehr stark von außen geformtes Identitätsgefühl bekommt, dass man vielleicht auch nie geschafft hat, in der Entwicklung eine gute Identität aus sich herauszubilden, dass man sagt, was macht mich eigentlich aus? Was sind meine Stärken? Was sind meine Bedürfnisse? Was sind Fähigkeiten? Was sind Dinge, die mir gut tun, mit denen ich in Resonanz stehe, die mich ausmachen, auf die ich dann irgendwann aus in der Zukunft wohlwollend zurückblicken kann auch? Die für mich wichtig sind, die meinen Werten entsprechen und so weiter. Da ist man oft einfach entrückt, weil dieses Konstrukt, in dem Neurodivergente sich originär eigentlich aus ihren Empfinden bewegen, in der ja verantwortlichen Rolle allen anderen gegenüber, wo man eine Rückmeldung braucht, da tun sich so schwer, dass sie halt viel mehr diesen Außenkonstrukten halt dann folgen, die es halt in einer neurotypischen Gesellschaft gibt. Und das kann dazu führen, dass halt irgendwann das kommt, was man auch als einen, also es gibt es auch aus dem Autismus- und ADHS-Bereich im Prinzip eine Art Burnout erlebt, der aber eher so eine Art Identitäts-Burnout dann ist. Und ich weiß, ich habe das heute jetzt eher eigentlich angerissen. Das ist wirklich ein sehr großes Thema, aber es passiert spezifisch dort oft, wo Leute dann irgendwann an ihre Grenzen stoßen, weil sie mit diesem ganzen Konstrukt und vielleicht auch ohne Diagnose und so weiter halt zu lange versucht haben, sich in solchen Außenhüllenkonstrukten irgendwie zu bewähren, zu etablieren, mit viel Energieeinsatz irgendwie zu bestehen, zu glänzen nach außen, um dem halt irgendwie zu genügen, um in den eigentlich für sie völlig unpassenden Identitätsideen da irgendwie von Hierarchien und so weiter unterwegs zu sein. Und das aber auf Dauer nicht aufrechterhalten können, weil es einfach nur durch Energie passiert und nicht wirklich fundiert von innen heraus gestützt wird, weil es dem nicht entspricht. Und dann kommt irgendwann der Zusammenbruch, wo es einfach nicht mehr geht, wo die Energie erschöpft ist. Also das ist ja das, was im weiteren Sinne Burnout ausdrückt, auch wenn es hier ein bisschen anders gelagert ist und halt einfach dieses Aufrechterhalten dieser falschen Identitätskonstruktion einfach irgendwann nicht mehr möglich ist. Da ist man einfach zu lange auf Verschleiß gefahren, es ist erschöpft, das ist nicht mehr möglich. Und dieses Leisten im Außen einfach immer in die falsche Richtung eigentlich gedacht war und so nicht funktionieren kann auf Dauer. Und dann bricht das irgendwann alles zusammen, lässt sich nicht mehr stützen und dann ist die große Frage, ja, wenn diese äußere Hülle zusammenbricht und so weiter, was ist denn da eigentlich? Was ist der innere Kern? Wer bin ich eigentlich? Ich habe immer versucht, irgendwie Anforderungen von außen zu genügen. Ich habe immer versucht, zu funktionieren nach außen. Habe immer versucht, den Wünschen anderen zu folgen. Also, was wollten die von mir? Wie sollte ich da funktionieren an der Stelle? Dem habe ich immer versucht zu folgen. Darüber habe ich mich identifiziert und auch in meinem ganzen Versagen und meiner Unfähigkeit oder dass ich halt vielleicht auch in deren Wahrnehmung zu faul bin oder vielleicht böswillig bin oder sonst was. Das war das, was ich als Identität irgendwann angenommen habe, aber auch irgendwann, das trägt dann auch nicht mehr. Es funktioniert einfach nicht mehr. Es stimmt nichts zusammen. Das ist kein Identitätsbild mehr, was ich aufrechterhalten kann oder was in sich stimmig ist. Und dann ist die große Frage, wer bin ich? Und das ist eine tiefgehende Sinnkrise, die entstehen kann, wo auch erstmal völlig die Identität fehlt und wo man auch keinerlei Ressourcen erstmal hat, irgendwie, um zu definieren, wer man denn eigentlich ist oder wer man sein will oder in welche Richtung man sich entwickeln will. Da ist quasi so viel Defizit über die vielen Jahre hinweg aufgesammelt worden. Und das passiert halt insbesondere auch nochmal mehr Leuten, die halt keine Diagnose gekriegt haben, bis sie halt vielleicht 30, 40, 50, 60 waren. Die ganze Zeit haben, also funktioniert haben, so gut es halt ging, in einem an sich hochproblematischen Konstrukt. Und dann auf einmal dastehen und sagen, ja, Mist, wer bin ich denn jetzt? Was macht mich aus? Was sind die wesentlichen Qualitätseigenschaften? Was will ich auch sein? Wie will ich mich selber überhaupt definieren? Also das, was man ja typischerweise in Kindheit und Jugend und jungen Erwachsenenalter eigentlich durchläuft und so weiter. Aber was da halt so weit gestört war durch das Umfeld, was einem halt da problematische oder nicht passende Dinge halt vermittelt hat, dass es halt so nicht stattfinden konnte, aus sich selbst herausgetrieben. Und man dann einen langen Weg gehen muss, um sich selber überhaupt mal zum ersten Mal aus sich selbst heraus zu definieren. Und das eine regelrechte Suche ist. Also das ist, ich vergleiche es immer gerne irgendwie mit dem Bergwerk, in dem Bastian ist, der in der unendlichen Geschichte doch da nach Phantasien gerät und dann sich selber verliert und so weiter. Ich meine, der kannte sich möglicherweise schon, also der musste es nicht von vornherein, aber so ähnlich ist dieses Konstrukt halt, dass man sagen kann, da hat jemand sich selbst verloren oder hat sich noch nie gefunden gehabt. Der wusste noch gar nicht, wie er selber ist oder durfte noch nie selber der sein, der er ist. Der hat immer nach außen quasi versucht, Masken und Rollen irgendwie auszufüllen, weil das so das Einzige war, mit dem er überhaupt noch irgendwie so ein bisschen Rückmeldung gekriegt hat, worauf er sozial einfach angewiesen war. Das soziale Gehirn, also das Gehirn ist ein soziales Organ, was diese Anbindung an das soziale Umfeld braucht, um sinnvoll funktionieren und gedeihen zu können. Und insofern auch bestrebt ist oder alternativlos darauf angewiesen ist, das halt zu suchen und zu bekommen. Und um das zu bekommen, halt versucht, auf dem Wege zu gehen, wo es überhaupt möglich ist. Und dann ist dieses Konstrukt entstanden. Und jetzt hat man aber sich dabei selber verloren oder nie gefunden oder nie definiert oder diesen Kern nie in sich etabliert. Und dann stehen auf einmal Leute da mit 30, 40, 50, 60, was auch immer, die diesen Identitätskern nicht haben und sagen, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich, wenn ich mal alle Anforderungen von außen und alle Anpassungen und Maskierungen mal weglasse? Wer bin ich dann eigentlich noch? Wer könnte ich sein? Wer will ich sein? Und natürlich kann ich hier heute keine Frage, also das kann ich euch nicht beantworten. Das ist wirklich was jeder aus sich selber heraus halt dann finden muss, indem er halt wirklich Dinge ausgräbt, sucht, findet, ausprobiert, Konstrukte im Kopf erschafft. Also sagen kann, wenn das ideal wäre, wie könnte es dann aussehen? Was wäre dann das? Würde ich mich da drin wohlfühlen? Funktioniert das für mich und so weiter. Und das ist ein Prozess, den kann man auch kaum abkürzen. Der ist langwierig, der ist mühsam und der trifft Leute oft auch genau dann, wenn sie halt aus einer Krise heraus vielleicht ihre Diagnose endlich bekommen oder sie ihre Diagnose bekommen und auf einmal ihr ganzes Leben anfangen zu hinterfragen. und sich die Frage stellen, warum habe ich eigentlich bisher was gemacht und war das überhaupt sinnvoll? Hat das mir wirklich entsprochen oder was habe ich da eigentlich die ganze Zeit versucht? Ja, dann bist du in dem, was man halt eben Burnout, also Autismus-Burnout, ADHS-Burnout oder ADHD-Burnout nennt oder halt auch wirklich Identitäts-Burnout oder die Identitätskrise. Und das ist oft Teil des Prozesses irgendwie, wenn Leute dann wirklich gesagt kriegen, ja, die Diagnose und so weiter trifft voll auf dich zu. Das ist das Thema. Und sich dann auf einmal müssen, also neu orientieren müssen bei diesen ganzen Sachen, dann ist das oft ein wesentlicher Aspekt, den sie leisten müssen. Und den können sie aber halt nur leisten, wenn sie ausreichend stabil im Leben dastehen. Ansonsten kann auch das quasi überhaupt erst eine neue große Krise für sie auslösen. Das heißt, solltest du kurz davor stehen, vielleicht so eine Diagnose zu bekommen oder das vielleicht sogar anstreben oder merken, oh, vielleicht viele Fragen meines Lebens, die ich nie wirklich beantworten konnte und viele Probleme und Krisen lösen sich vielleicht möglicherweise durch eine solche Diagnose aus und vielleicht betrifft mich das, ist das so ein bisschen der Ausblick drauf, da wartet dann eine ganz große Aufgabe, die nochmal viel Zeit, Energie und so weiter kostet und die einen auch stark desorientieren und verunsichern kann. Und der man sich einfach gewahr sein muss und der man sich dann aber auch mehr oder weniger zeitnah stellen muss. Ja, für die man den entsprechenden Rahmen braucht. Wer bist du wirklich? Wer bist du? Das, ja. Wird hier wahrscheinlich noch öfters das Thema sein. Bist du wirklich nur das funktionale Rädchen? Was macht dich aus? Was bist du? Und ja, jeden, der da steht, wünsche ich viel Kraft dabei. Ich kann es heute nicht abschließend beantworten. Ich werde ab und zu mal versuchen, ein paar Impulse zu setzen, rausfinden. Kann es jeder wirklich nur für sich selber? Das ist sowohl das Gute wie das Schlechte daran. Wir hören, wir sehen uns, wenn es ja um dieses Thema geht, aber auch um andere Themen und Aspekte rund um diese ganze Neurodivergenz, was da alles mit dranhängt, was ja rund um diese ganzen Diagnosen mit dranhängt, aber auch wo solche Dinge herkommen, wie das genau ist mit den Wildbeutern, wie die früher gelebt haben vielleicht, was psychologisch und evolutionspsychologisch da an den Stellen mit dranhängt und wie wir da so in der Gesellschaft funktionieren oder wie auch so Gesellschaften funktionieren. Wie wir denn miteinander auch klarkommen, Neurodivergente und Neurotypische. Das alles sind Themen hier in dem Podcast. Gerne abonnieren, gerne auch kommentieren, wenn euch weitere Aspekte dazu einfallen oder ihr Fragen habt oder Themenwünsche habt, dann immer gerne. Ich habe noch genügend Themen auf der Liste. Und in dem Sinne, wir hören, wir sehen uns bei der nächsten Episode. Yes.